Klavier treiben, Gerhard Rühm und Christian Ludwig Attersee. Musik aus Wiener Grund. Eine Topografie der Musiketablissements entsteht. Vom Strohkoffer zum Gutruf, vom Club Vanilla zum Musikverein, von den temporären Bühnen beim Stadtfest oder bei Festakten. Kulturelle Orte, also jedes Opern- und Konzerthaus, aber auch spezifische Institutionen wie der Wiener Musikverein, ein Club oder ein Orchester, haben ihre Geschichte, eine Bedeutung. Die Stadtforschung fragt jetzt, wie hängen Orte, Personen und ihre Geschichten zusammen? Musikgeschichte also verwoben in Architektur, losgelöst vom Personenkult. Paul Lohberger präsentiert in seinem Beitrag zwei Forschungsprojekte, die Musik und Kultur in den Topografien der Stadt nachgehen.
Als Hauptstadt der Kulturnation Österreich ist die Musikstadt Wien im In- und Ausland gut etabliert. Dazu trägt natürlich die Fremdenverkehrswerbung bei, aber Musik und Kultur wurden auch gezielt benutzt, um nach dem Ende der NS-Zeit eine neue und nette österreichische Identität zu modellieren. Der enge Fokus auf einzelne Personen und Positionen erleichtert dies. Die schmale Perspektive hilft auch, fragwürdige Verstrickungen auszublenden. Idealerweise verblasst dann alles im Glanz der großen Werke und der Wirkung eines genialen Geistes.
Unserer Meinung nach ist eine narrative Erzählung eine sehr eindimensionale Erzählung und gibt daher nur fragmentarisch wieder, was wirklich das Ereignis bedeutet.
Susanna Zapke, Prorektorin der Musik- und Kunstprivatuniversität der Stadt Wien, leitet das Forschungsprojekt Music Mapping Vienna.
Ich bin einfach als Musikwissenschaftlerin und mit einem sehr breiten kulturhistorischen Interesse an dem Begriff Stadt interessiert. Und ich habe dann durch diese Musikstadt Wien-Mythos gedacht, man müsste eigentlich die Musikgeschichte der Stadt Wien ganz anders aufrollen. Weil ich bin immer wieder auf Musikereignisse und Musikgeschichten gestoßen, die ich nirgendwo in Büchern oder in historischen Erzählungen wiedergefunden habe.
Dagegen bemerkte Susanna Zapke, dass einige große Generalthemen dominieren.
Und zwar habe ich immer die Geschichte der Stadt Wien maßgeblich von einer sehr zentralen Perspektive gelesen, erfahren, als barocke Stadt, als Jahrhundertwendestadt, dann nochmal mit der zweiten Wiener Schule. So rollt sich die Musikgeschichte Wien aus.
Music Mapping Vienna soll die musikalische Geschichte der Stadt aus den alten Erzählmustern lösen. Chronologischer Ausgangspunkt ist 1945, die Referenzen reichen jedoch weiter zurück.
Wir wollen diese Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg immer auch im Kontrast zur Ersten Republik. Das heißt, wenn wir ein Ereignis 1950 untersuchen, wie Wiener Stadtfeste, dann schauen wir uns auch an, wo hat diese Tradition begonnen, welche ähnliche Modelle gab es in den 20er, 30er Jahren, um eben Kontinuitäten und Diskontinuitäten der musikalischen Bespielung und der Repräsentation der Stadt festzustellen. Dabei geht es vor allem um ein Mapping, wie der Titel sagt. Es geht um eine Kartografie der Stadt, des öffentlichen Raums. Wie feiert sich die Stadt? Wie repräsentiert sich die Stadt? Wie sieht sich die Stadt? Und natürlich, um das musikalisch zu erklären, müssen wir auf die politischen und ökonomischen Umstände, soziale Umstände zurückgreifen.
In diesem Sinne interessante Aspekte liefern beispielsweise die vielen Gedenkveranstaltungen, die 1928 zum 100. Todestag Franz Schuberts ausgerichtet wurden. Der Anlass war für alle gleich, jedoch erfuhr das Gedenken recht unterschiedliche Ausrichtungen.
Wir sind in der Ersten Republik, wir sind auf der Suche wieder nach einer Positionierung Österreichs, auch in dieser neuen politischen Konstellation. Und da wird der Schubert einmal als ein Volks, fast als eine Volksfigur, einer von uns, sehr wienerisch. Aber der Schubert wird auch 1928 fast als eine Voranschlussfigur von anderen Parteiengruppen in diese Richtung der deutschen Musik gepusht. Also wir erleben da eine Spaltung einer kompositorischen Figur. Einmal das Ich, die Identität des Ich, der Heimat des Wienerischen und einmal der Pars pro toto einer großen deutschen musikalischen Nation.
Leise fliehen meine Lieder durch.
Mit welcher Ausrichtung auch immer, Schubert-Vereine aus dem In- und Ausland versammelten sich 1928 in Wien, musizierten und zogen durch die Stadt, was das Gedenken omnipräsent machte. Derart etablierte Konnotationen wirken auch später weiter. Viele kollektive Ereignisse im öffentlichen Raum sind fix installiert. Es können Maiparaden sein, Stadtfeste oder Festwocheneröffnungskonzerte am Rathausplatz. Aber ebenso geht es darum, welche Musik gespielt wird, wenn der Westbahnhof neu eröffnet wird oder wenn der Papst auf Besuch kommt. Andererseits spiegeln Bezirksfestwochen die Kultur der Vorstädte, ebenso wie der Prater. Vergnügungsbezirke haben angesichts der vielen medialen Unterhaltungsangebote viel von ihrer früheren Bedeutung eingebüßt. Doch wenn sich politische Parteien volksnah geben wollen, tun sie das nach wie vor im Prater. Diese Tradition wurzelt in den 1920er Jahren, erklärt Susanna Zapke. Zuerst war der Prater als Paradies außerhalb der Stadt konzipiert. Dann wurde ein Gegenpol zum Zentrum und als solcher ein politischer Ort.
Wir wissen, dass die ersten Maiparaden und die Zusammenkünfte der frühen Sozialdemokratie maßgeblich im grünen Prater stattgefunden hat. Und dort wird auch Politik ästhetisiert durch eine ganz bestimmte Form, die von Liedern über Handlungen im öffentlichen Raum, über Prozessionen, Paraden und so weiter verläuft. Also wie stellt sich auch kulturell eine neue politische Richtung dar? Und da spielt natürlich die Musik eine zentrale Rolle.
Der öffentliche Raum als Bühne für Musik und kulturelle Produktion, die Peripherie als Inspirationsquelle, diese Motive verfolgt Susanna Zapke am Beginn von Music Mapping Vienna. An der Österreichischen Akademie der Wissenschaften hat sich der Stadtforscher Walter Rohn mit einer anderen kulturellen Topografie beschäftigt, die Orte der Wiener Avantgarde 1945 bis 1975.
Bei Kunstavantgarde kann man zwischen einer künstlerischen und einer politischen Avantgarde unterscheiden. Teilweise gibt es natürlich auch Mischformen. Und ich würde eine ganz einfache Definition von einer künstlerischen Avantgarde vorschlagen, in dem Sinn, dass damit jede avanciertere Position in der Kunst gemeint ist.
Interessanterweise stellt Walter Rohns Ansatz das genaue Gegenteil zu Susanna Zapkes Fokus dar. Die Orte der Wiener Avantgarde liegen alle im ersten Bezirk, also im Zentrum. Das lag zuerst daran, dass hier billige Lokale zur Verfügung standen wegen der Kriegsschäden. Die zentrale Lage war also eher pragmatischen Gründen geschuldet und definitiv keinem repräsentativen Anspruch im Sinne der offiziellen Nachkriegskultur.
Es gab einerseits explizite, wenn man so sagen will, Kunstorte, wo eben Kunst präsentiert wurde, die teilweise auch von den Avantgardisten eingerichtet und etabliert wurden. Und andererseits gab es natürlich auch viele Treffpunkte, eben wie Café Glory, Café Havelka, Eden Bar und ähnliche Dinge. Im Wesentlichen waren die Orte sehr stark von den Kunstparten her sehr stark durchmischt. Nicht? Also wenn man den Art Club hernimmt oder die Galerie Nix St. Stephan und Club Vanilla und ähnliche Dinge. Es gab aber auch einige wenige explizite Orte, in denen die Musik im Vordergrund stand. Das ist der Geisterstunde, cha, cha, cha. Das war einerseits das Chattanooga am Graben, das 1964 von Uzi Förster gegründet wurde, wo die Wiener Gruppe die Eröffnungsveranstaltung bestritten hat. Dann gab es am Petersplatz lange Jahre, seit den 50ern, Fatty Saloon von Fatty George. Dann ein weiterer wichtiger Musikort war die Ade Bar in der Annagasse, die ein Jazzlokal war. Und dann gab es noch zwei nennenswerte Orte außerhalb des ersten Bezirks. Das war einerseits das sogenannte Bohrhaus am Karlsplatz, in dem auch sehr viele Konzerte stattfanden. Und dann gab es noch die Galerie Roter Apfel, in der vor allem Avantgarde-Jazz-Gruppen aufgetreten sind.
In der Galerie Roter Apfel wurde der Jazz eher frei interpretiert, andere Lokale markieren den fließenden Übergang zur unterhaltsamen Big Band Musik. Viele exzellente Jazzer waren in beiden Genres aktiv. Die Treffpunkte der Avantgarde waren gewissermaßen halb öffentlich. Man musste die Orte und die Gastgeber kennen und auch dann war nicht gesagt, dass man in diese Zirkel aufgenommen wurde. Die Wiener Gruppe und der Art Club definierten sich in diesem exklusiven Sinn. Die Gruppen mischten sich und trafen sich im Strohkoffer, dem Keller der heutigen Losbar.
Strohkoffer waren Literaten von der Wiener Gruppe. Es waren aber auch Musiker dort, nicht? Joe Zawinul, Uzi Förster oder auch Friedrich Gulda. Ferry Radax hat dort auch gelegentlich Klavier gespielt. Es waren auch zum Beispiel Jean Cocteau war mal bei einem Gastauftritt kurz dort. Und der Strohkoffer, der 1,5, 2 Jahre Bestand hatte, war ein Ort, an dem man das sehr schön sehen kann, welche gute Durchmischung von Künstlern gegeben war.
In den kleinen Lokalen trafen sich also die Künstler und diskutierten aktuelle Projekte. Auf unkomplizierte Art ergab sich so ein interdisziplinärer Austausch. Eine Einschränkung gab es freilich.
Parallel zu den generellen Zeitströmungen waren es in den ersten Nachkriegsjahrzehnten relativ wenige Frauen in der Avantgarde-Szene präsent. Ausnahmen, die man hier nennen kann, wären zum Beispiel eben Hilde Spiel, Maria Pilger oder Ilse Eichinger zum Beispiel. Bei den Aktionisten waren Frauen eher nur am Rande präsent.
Zwar bezog Günter Brus seine Frau in Aktionen ein, als Akteurin trat jedoch erst Wally Export in Erscheinung. Ende der 1960er Jahre setzte ein genereller Wandel ein.
Man kann es dann eventuell auch an einem Ort festmachen. Das war der Club Vanilla, der von 1970 bis 1974 an 2 Standorten im ersten Bezirk bestand. Und dieser Club wurde zum Beispiel von einem Ehepaar, das waren Willi und Christel Hopfinger, geleitet, also wo eine Frau praktisch gleichberechtigt an der Leitung des Clubs beteiligt war. Das war so ein gemischter Club, einerseits mit vielen jungen Menschen, jungen Mitgliedern, angehenden Künstlern, Journalisten und so weiter. Zum Beispiel Erika Bluha hat dort auch mit André Heller eine Lesung bestritten.
Lesung, Konzert, Performance. Im Club Vanilla konnte alles stattfinden, allerdings im exklusiven Rahmen. Hier ging die Avantgarde gewissermaßen in Klausur. Nur wer Mitglied war und einen Schlüssel hatte, konnte hinein. Dies war bereits in den 1970er Jahren, vielleicht auch als Reaktion auf die vorhergehende Phase. Günter Brus und vor allem Wally Export, die Peter Weibel an der Hundeleine durch die Wiener Innenstadt führte, bespielten den öffentlichen Raum und sorgten für Aufsehen, wohl auch für Aufregung. Mit Musik lässt sich der öffentliche Raum noch viel stärker emotional aufladen. Diese Idee verfolgt Susanna Zapke mit Music Mapping Vienna.
Wie wird Musik mit dieser Stadt verbunden? Wie wird sie bis heute als einen maßgeblichen, sensorischen, emotionellen Instrument verwendet, um sowas wie eine Gemeinsamkeit, um eine Gemeinschaft, ein Kollektiv zu bilden? Wie transformiert Musik die Stadt? Wie semantisiert Musik Räume?
Ein schönes Beispiel sieht Susanna Zapke in Felix Saltens Beschreibung des Praters. In einer vielstimmigen und vielsprachigen Geräuschcollage erscheint der Walzer Salten als einigendes Element am Beginn des 20. Jahrhunderts. Aktuelle Beispiele sind das Konzert für Flüchtlinge im Herbst und der jährliche Auftritt der Wiener Symphoniker am Heldenplatz.
Am Heldenplatz sind sehr viele Sachen passiert und der Heldenplatz hat unendlichen Assoziationen, wahrscheinlich mehr negative als positive. Jetzt kommt die Musik dazu und versucht durch eine kathartische Wirkung diese Räume zu bereinigen, indem jetzt andere Assoziationen mit diesen Räumen verbunden werden. Also zum Beispiel die Ringstraße. Die Ringstraße ist eine Paradestraße, so war sie auch konzipiert vom Kaiser Franz Josef und so wurde sie auch verwendet, von allen Parteien eigentlich. Und wie wird diese Straße, dieser Gang durch die Stadt zum Beispiel für die 1. Mai-Parade verwendet? Wie wird sie für den Schubert 1928 verwendet, für den Riesenzug? Gesangsvereine von ganz Deutschland, auch interessant, diese Inszenierung. Was wird da alles inszeniert im öffentlichen Raum und welche Wirkungen hat das auf die Wahrnehmung der Wiener von ihrer Stadt? Das ist allem bewusst, dass das ein Machtmittel ist, der öffentliche Raum. Und Musik ist immer Teil dieser Inszenierung.
Nicht bloß wiederkehrende Paraden sind politische Veranstaltungen im öffentlichen Raum. Noch mehr trachten Politiker bei Wahlkampfveranstaltungen danach, Menschen zu emotionalisieren. Musik ist ein wichtiges dramaturgisches Mittel. Immer wieder nahmen Politiker auch Lieder auf, um das Wahlvolk anzusprechen. Stücke wie der Donauwalzer begleiten politische Inszenierungen aller Lager. Schließlich locken die etablierten Narrative von Mozart und Strauss jedes Jahr Touristenströme nach Wien. Und doch, der Soundtrack der Musikstadt Wien ist nicht mehr derselbe wie vor 100 Jahren. In diesem Sinne ist das Interesse von Music Mapping Vienna nicht nur in die Vergangenheit gerichtet, das Forschungsprojekt blickt auch nach vorne.
In den nächsten 30 Jahren wird es so etwas wie eine Musikstadt Wien noch geben, wenn wir jetzt ganze Bezirke haben, die durch die Migration in einem unglaublichen Umbruch sich befinden. Was bedeutet das Wiener Lied? Ist es eine Praxis noch? Hat es noch mit Wiener Identität zu tun? Haften wir da an einem imaginären Begriff der Musikstadt Wien? Oder ist dieser Begriff ein Wunsch? Ist es eine Sehnsucht? Was ist die Musikstadt Wien in der Zukunft?
Der Donauwalzer in Moll. Nach einem Beitrag von Paul Lohberger. Er hat dafür Susanna Sapke und Walter Rohn interviewt. Beide arbeiten an Musikstadtplänen Wiens. Susanna Sapke an der Privatuniversität Konservatorium Wien MUC und Walter Rohn an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Ein Musikstadtplan Wiens. Wer weiß, vielleicht können wir bald einen Wiener Musikspaziergang nach Plan abgehen oder mit einer App. Buchtipp, der Band Teststrecke Kunst, herausgegeben von Elisabeth Grossecker und Sabine Müller. Wiener Avantgarden nach 1945 ist 2012 im Sonderzahl Verlag erschienen. Auch auf unserer Homepage werden Sie zu den Orten der Avantgarde geleitet, wie sie Walter Rohn beschreibt. Wien, Sound of a City.